Mein Name ist Othniel Dengel, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus Nürnberg, ich wohne in Nürnberg. Ich arbeite als Ingenieur und mein Hobby ist Theologie. Also das ist so kurz zusammengefasst, wer ich bin und was ich so mache. Und heute bin ich eingeladen worden, dass ich hier bei euch predige. Und ich habe ein interessantes Thema mitgebracht, was mir geholfen hat und ich hoffe, es hilft euch auch. Ich predige immer nur Themen, die mir selber in meinem Leben weitergeholfen haben. Und dieses Thema will ich ein bisschen einsteigen, indem ich zwei Bibeltexte lese, die ziemlich bekannt sind, glaube ich, beide. Der erste ist in 1. Johannes 1, Vers 9. Der erste Bibeltext ist 1. Johannes 1, Vers 9. Und da lesen wir: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und der zweite Text ist in Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, Vers 32, da lesen wir: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Johannes redet davon, dass es eine Bedingung dafür gibt, dass Gott uns vergibt, die wir Menschen erfüllen müssen. Wir müssen bekennen, damit uns Gott vergibt. Aber Paulus weist darauf hin, dass es keine Bedingung für unsere Vergebung gibt, sondern dass Gott die Bedingung bereits erfüllt hat. Welche Aussage stimmt jetzt? Habt ihr schon gehört, dass Gott euch nur vergeben kann, wenn ihr bekennt und bereut? Es stimmt. Aber habt ihr auch schon gehört, dass Gott euch vergibt, bevor ihr bekennt? Dass seine Vergebung euch zur Reue führt, so wie zum Beispiel Römer 2, Vers 4 sagt, dass Gottes Güte uns zur Buße leitet? Das stimmt auch. Seht, Jesus hatte die Autorität, Sünden zu vergeben, das wissen wir. Und Jesus am Kreuz vergab seinen Übeltätern. Er betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wurde diesen Menschen vergeben? Ja und nein. Um das ein bisschen zu erklären, diesen Zwiespalt, diesen Widerspruch, diesen anscheinenden Widerspruch, will ich ein bisschen, dass wir tiefer über Vergebung nachdenken. Wenn wir solche Texte betrachten, kann man sehr leicht verwirrt werden und nicht genau wissen, wie Gott mit uns Sündern umgeht. Wie vergibt Gott uns? Das führt aber auch dazu, dass wir nicht genau wissen, wie sollen wir unserem Nächsten vergeben, der gegen uns gesündigt hat. Wenn wir nicht genau wissen, wie Gott uns vergibt, wie sollen wir dann genau wissen, wie wir dem anderen vergeben? Nun denken wir ein bisschen drüber nach. In allen Dingen, die Vergebung bedürfen, sind zwei Seiten beteiligt. Und Gott spricht beide Seiten an. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wenn es um Vergebung geht, es zwei Seiten gibt und Gott beide Seiten anspricht. Wenn jemand euch etwas Böses tut, was fühlt ihr dann? Fühlt ihr vielleicht Ärger oder Wut oder Zorn? Oder ihr fühlt, dass jemand euch Unrecht getan hat, Ungerechtigkeit? Das kann einen auch wütend machen. Das sind bei uns ganz normale Gefühle und das sind die Gefühle des Opfers. Ja, das sind die Gefühle des Geschädigten oder des Verletzten. Aber wenn ihr einer anderen Person etwas Böses getan habt, dann fühlt ihr auch was. Was fühlt ihr dann? Dann fühlt ihr vielleicht Schuld oder Scham oder ihr habt ein schlechtes Gewissen oder ihr könnt der anderen Person nicht mehr in die Augen blicken, oder? Das heißt, wenn es um etwas gibt, was vergeben werden soll, sind zwei Seiten beteiligt. Das Opfer und der Täter. Wenn ihr einer Person etwas Böses getan habt, wollt ihr dann, dass die andere Person euch vergibt, dass sie nicht mehr zornig auf euch ist? Das wollt ihr bestimmt. Wenn ihr wisst, dass ihr etwas Böses getan habt und ihr entschuldigt euch bei der anderen Person, dann wünscht ihr euch, dass die andere Person loslässt von dem Zorn und der Wut, die sie auf euch hat. Aber wenn ihr einer anderen Person etwas Böses getan habt, wollt ihr dann auch von eurem schlechten Gewissen befreit werden? Von eurer Schuld und von eurem Scham? Das wollt ihr auch, oder? Und beide Elemente nennt man in der Bibel Vergebung. Sowohl wenn der das Opfer von Wut und Zorn loslässt, als auch wenn der Täter befreit wird von schlechtem Gewissen und von Scham und von einem schlechten Charakter, nennt man in der Bibel Vergebung. Einmal ist es die Vergebung, die der Verletzte dem Übeltäter gewährt. Einmal ist es die Vergebung und die Heilung, die im Täter passiert, dass er gereinigt wird von den schlimmen Folgen seiner Sünde. Und beides zusammen nennt man Versöhnung. Beachtet, Versöhnung findet nur statt, wenn sowohl das Opfer loslässt von Wut und Zorn, als auch wenn im Täter repariert wurde, was er getan hat, nämlich dass sein Charakter gereinigt wird und dass er von Schuld und Scham befreit wird. Wenn beides in beiden Parteien passiert ist, nennt man das Versöhnung. Okay? Wir haben für diese zwei Arten der Vergebung im Deutschen leider nur einen Begriff. Und das macht uns Probleme, wenn wir die Bibel lesen. Weil in der Bibel gibt es 5 Begriffe für Vergebung. Sie werden im Deutschen aber alle mit Vergebung übersetzt. Im Alten Testament sind es 3 Begriffe und im Neuen Testament sind es 2 Begriffe. Also 3 hebräische Begriffe und 2 griechische Begriffe. Und ich will, dass wir ein bisschen diese Begriffe uns anschauen und sehen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, um zu verstehen, wo es eine Bedingung für Vergebung gibt und wo es keine Bedingung für Vergebung gibt. Denn das ist sehr wichtig, damit wir verstehen, wie Gott mit uns umgeht. Also das erste oder die ersten Worte, die wir uns betrachten können, sind im Hebräischen das Wort Nasa oder das Wort Zalach im Alten Testament oder im Neuen Testament das Wort Afiemai. Und diese 3 unterschiedlichen Begriffe haben alle ein und dasselbe Bedeutung, nämlich es beschreibt das Entfernen von Schuld und einem schlechten Gewissen im Geist des Täters. Also hier passiert etwas beim Täter. Er wird befreit von seiner Schuld und seinem Scham und seinem schlechten Gewissen. Und wir können ein paar Texte lesen, wo diese Art von Vergebung beschrieben wird. In Psalm 86, Vers 5 zum Beispiel, können wir lesen, Psalm 86, Vers 5. Da steht, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Also hier steht davon, dass Gott bereit ist zum Vergeben, aber es gibt eine Bedingung. In Jesaja 55, Vers 7 gibt es einen anderen Text, Jesaja 55, Vers 7, wo dieselben Worte verwendet werden. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu seinem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Hier wird auch davon gesprochen, dass Gott nur vergibt, wenn der Mensch umkehrt. Also es heißt, es gibt eine Bedingung für die Vergebung. Und im Neuen Testament haben wir ja schon gelesen, 1. Johannes 1, Vers 9, wo Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also wir sehen hier in allen diesen Texten, wo es davon die Rede ist, dass die Vergebung an Bedingungen geknüpft ist, da hat es damit zu tun, dass Vergebung passiert im Täter. Das heißt, dass der Täter geheilt wird von seiner Schuld und seinem Scham und seinem schlechten Gewissen. Diese Texte zeigen auf, dass Gott uns von den Folgen unserer Sünde in uns selbst nicht ohne unsere Zusammenarbeit befreien kann. Erst wenn wir unsere Sünden eingestehen und die Verantwortung unserer Taten auf uns nehmen, kann Gott uns von unseren Schuldgefühlen befreien. Und das macht doch Sinn, oder? denn Gott hat uns Freiheit gegeben. Und deswegen respektiert er unsere Freiheit. Und wenn wir nicht umkehren wollen, dann bleibt der Schaden in unserem Charakter. Dann bleibt die Schuld und die Scham und das schlechte Gewissen. Nun, dieser Teil der Vergebung, der Teil der Vergebung, wo darüber gesprochen wird, dass im Täter eine Veränderung stattfindet, dass er gereinigt wird, heil wird von dem, was er falsch gemacht hat, ist sehr wichtig. Denn wenn wir Schuld haben, bauen wir uns selbst eine Mauer zwischen uns und Gott. Bedenkt, wir bauen uns eine Mauer zwischen uns und Gott. Nicht Gott baut eine Mauer zwischen uns und Gott. Wir bauen eine Mauer, wenn wir Schuld und Scham und ein schlechtes Gewissen haben. Das beste Beispiel ist vielleicht Adam und Eva. Sie sündigen und was passiert? Wer läuft von wem weg? Dreht Gott sich um und sagt, du hast gesündigt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben? Nein, der Mensch sündigt und dann läuft er von Gott weg, weil er Schuld und Scham hat, oder? Seht ihr, deswegen ist dieser Teil der Vergebung sehr wichtig, dass wir verstehen, Vergebung hat eine Komponente, wo der Täter gereinigt wird von den Folgen seiner Sünde. Aber es gibt noch andere zwei Begriffe, und zwar das eine Wort im Hebräischen, das heißt Kapar, und im Griechischen Charisomai. Und diese Begriffe beschreiben das Loslassen von Zorn und von Wut und von schlechten Gefühlen beim Opfer. Das hat also jetzt nichts mit dem Täter zu tun. Hier passiert nur etwas beim Opfer. Also wenn wir im Hebräischen oder im Griechischen von Kapar oder Charisomai lesen, dann hat es damit zu tun, dass das Opfer loslässt von seinem Wut und seinem Zorn. Und hier sehen wir auch einige Texte im Psalm 78 zum Beispiel im Alten Testament, wo das Wort Kapar verwendet wird, Psalm 78, Vers 38, da lesen wir, er aber war barmherzig, er vergab die Schuld und vertilgte nicht, und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Also hier steht davon, dass Gott vergeben hat, und es gibt keine Bedingungen dafür. Er hat losgelassen von seinem Zorn oder hier, wie es hier steht, von seinem Grimm. Und es gibt keine Bedingungen dafür. Oder Psalm 79, Vers 9. Hilf uns Gott, unseres Heil, um der Ehre deines Namens willen. Rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Hier betet der Psalmdichter, vergib mir, nicht weil ich bekannt habe, sondern vergib mir wegen dem, was du bist. Vergib mir, weil du so einen guten Charakter hast. Das hat nichts mit dem Täter zu tun. Das heißt, Gott vergibt ohne Bedingungen. Er lässt los von Zorn und von Wut, weil er kein wütender und kein zorniger Gott ist. Oder im Neuen Testament, was wir schon gelesen haben, Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, Vers 32 nochmal. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. In der Vergangenheit. Hier steht nichts davon da, dass wir bekennen und bereuen müssen, dass Gott uns vergibt. Das heißt, dass Gott loslässt von seinem Wut und seinem Zorn. Nein, Gott vergibt uns ohne Bedingungen. Dasselbe sehen wir auch in Johannes 8, Vers 10 zum Beispiel. Und es gibt viele verschiedene Texte. Also ich habe mir alle Texte angeschaut. Und diese Wörter werden immer so benutzt, dass nämlich, wo es darum geht, dass im Täter ein Unterschied passiert, dass er gereinigt wird von seinen schlechten Taten, es mit Bedingungen zu tun hat. Aber wenn es darum geht, dass Gott, das Opfer, weil wir sündigen gegen Gott, wenn er uns vergibt, dann ist es ohne Bedingungen. Er lässt los vom Zorn und Wut ohne Bedingungen. Das sehen wir nochmal in Johannes 8, Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihnen, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Auch ich verdamme dich nicht. Er lässt los und es gibt keine Bedingungen dafür, dass Jesus diese Frau vergibt. Hier beschreibt die Bibel, dass Gott nicht gebeten werden muss, um unsere Sünden zu vergeben. Er vergibt uns und hat keine schlechten Gefühle gegen diejenigen, die sündigen. Er vergibt allen, weil es seine Natur ist. Es geht um ihn. Seine Natur ist, dass er Vergebung ist. Er braucht dafür nicht gebeten oder bezahlt zu werden. Aber diese Vergebung reicht noch nicht aus, damit wir Versöhnung erleben mit Gott. Damit es Versöhnung gibt, müssen auch die Folgen in unserem Charakter beseitigt werden. Gott war im Garten Eden nicht zornig auf Adam und Eva, aber ihre Schuld führte dazu, dass sie sich von Gott trennten. Und dass sie von Gott wegliefen. Und in diesem Zustand ist Versöhnung nicht möglich. Wenn einer von dem anderen wegläuft, ist Versöhnung nicht möglich. Ellen White schreibt dazu in Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt auf Seite 95. Ist sehr interessant, was sie hier schreibt. Wir dürfen uns nicht den Gedanken hingeben, dass wir dem Beleidiger unsere Vergebung vorenthalten dürfen, solange er seine Fehler nicht bekannt hat. Sicherlich hat er sich durch Reue und Bekenntnis zu demütigen, aber wir sollten Mitleid mit dem haben, der sich gegen uns versündigt hat, ganz gleich, ob er seinen Fehler bekennt oder nicht. Wie schwer auch die uns geschlagene Wunde sein mögen, sollten wir doch keinen Groll hegen oder Mitleid mit uns selbst haben. Hoffen wir darauf, für unser Vergehen gegen Gott Vergebung zu empfangen, dann müssen wir auch allen verzeihen, die sich an uns versündigt haben. Ohne Bedingungen. Bevor der andere um Vergebung betet, sollen wir dem anderen vergeben. Das sagt Ellen White. Wieso sollen wir dem, der gegen uns gesündigt hat, vergeben, auch wenn dieser nicht bekennt, wenn Gott es anders macht? Nee, Gott macht es genauso, wie er es uns von uns verlangt. Wir sollen vergeben, bevor der andere bekennt, weil Gott genauso vergibt. Wenn wir verstehen, dass es um zwei verschiedene Arten von Vergebung geht, auch in dem, was hier Ellen White schreibt, dann haben wir kein Problem. Wir sollen so vergeben, wie Gott vergibt, nämlich unseren Zorn und unsere Wut loslassen und nicht an ihr festhalten, unabhängig davon, ob der Täter bereut oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht vergeben, dem, der uns geschadet hat, kann auch Gott uns nicht unsere Schuld vergeben, weil wenn wir festhalten an unserem Wut und an unserem Zorn, kann Gott uns nicht reinigen von unserem Charakter, den wir entwickeln. Versteht ihr? Gott kann also in uns eine Reinigung und eine Heiligung nur bewerkstelligen, wenn wir erst dem anderen vergeben haben. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn euch ein anderer Mensch schlägt, dann ist es Sünde, ja. Aber wenn ihr dann auf ihn wütend seid, dann ist das auch Sünde. Das ist genauso Sünde. Ich kann es beweisen, weil Jesus wurde gefoltert und war er zornig und wütend auf seine Peiniger? Nein. Das heißt, wenn mir jemand etwas schadet und ich bin dann wütend auf ihn, dann haben beide gesündigt. Beide haben dann gesündigt. Das heißt, wenn ich Vergebung von Gott haben will, das heißt, wenn ich gereinigt werden will, muss ich loslassen von meinem Zorn und von meiner Wut, auch wenn ich das Opfer bin. Auch wenn ich das Opfer bin. Ellen White schreibt weiter im Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt. Vergebung aber ist von umfassenderer Bedeutung, als mancher annimmt. Jetzt geht sie ein auf diese zwei Arten der Vergebung. Achtet darauf. Wo Gott uns verheißt, dass bei ihm viel Vergebung ist, setzt er, als sollte die Bedeutung dieser Worte alle unsere Begriffe übersteigen, hinzu: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Vergebung Gottes ist kein bloßer gerichtliche Handlung. Es ist nicht nur eine gerichtliche Aktion, mit der er uns unsere Strafe erlässt. Sie bedeutet nicht nur Vergebung von der Sünde, sondern auch Befreiung von der Sünde. Seht ihr diese zwei Aspekte? Nicht nur, dass das Opfer uns vergibt und keinen Zorn mehr auf uns hat, sondern auch Heilung von der Sünde. Sie ist eine ausströmende Erlösungsliebe mit Bekehrungskraft. David hatte den richtigen Begriff davon, als er betete: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Auch dort, wo er sagt: Sofern der Morgen ist von Abend, lasse unsere Übertretungen von uns sein. Es ist interessant, was betet David? Betet David: Bitte, bitte, Gott, sei nicht mehr böse auf mich. Nein, das betet David nicht. David betet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ich habe meinen Charakter kaputt gemacht durch meine Sünde. Ich habe Scham und Schuld und schlechtes Gewissen auf mich geladen. Reinige in mir, was in mir kaputt gegangen ist. Das betet David. Er betet nicht: Bitte, bitte, Gott, sei nicht mehr böse auf mich. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, dass wir verstehen, dass Gott uns vergibt und keinen Zorn und keine Wut auf uns hat, ohne Bedingungen. Aber dass er uns nur helfen kann und uns nur reinigen kann, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Stellt euch vor, ihr hört, dass Ärzte Patienten zusammenschlagen, die Lungenentzündung haben. Stellt euch das einfach mal vor. Es gibt Ärzte, und wenn die Ärzte hören, dass ein Patient Lungenentzündung hat, dann schlagen die Ärzte die Patienten zusammen. Nun, wenn ihr dann Lungenentzündung habt, wollt ihr gerne zum Arzt gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Manchmal wird das Problem der Sünde als ein Problem dargestellt, das daraus entsteht, dass Gott böse auf den Sünder ist, weil dieser sein heiliges Gesetz gebrochen hat. Manchmal hören wir sowas. Wenn wir diesen Gedanken aber folgen, führt das dazu, dass wir eher Angst vor Gott als von der Sünde bekommen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wenn das Problem mit Sünde darin besteht, dass Gott zornig auf uns ist, ja, wollen wir dann zu Gott gehen, wenn wir gesündigt haben? Nein, weil er ist zornig auf uns. Wir laufen dann von ihm weg. Wir als Christen wollen gerne weniger sündigen, aber wenn wir denken, das Problem mit der Sünde darin besteht, dass Gott wütend auf uns ist, wenn wir sündigen, werden wir nie zu dem gehen, der uns alleine von unserer Sünde befreien kann. So wie in dem Gleichnis von den Ärzten, die Patienten mit Lungenentzündung zusammenschlagen. Gott ist nicht ein Arzt, der die Patienten zusammenschlagt und wütend ist, weil sie Lungenentzündung haben. Gott ist ein Arzt, weil er uns befreien will von unserer Lungenentzündung. Also der Arzt, der ist nicht wütend auf den Patienten. Der ist wütend auf die Krankheit, die den Patienten zerstört. Seht ihr den Unterschied? Es ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, dass wir Gottes Charakter verstehen. Wir sollten eher begreifen, dass Gott uns ein Gesetz gegeben hat, weil er weiß, wie ein gesundes Leben ausschaut und wie es aber oft nicht wissen. Sünde ist selbstzerstörerisch und wird uns umbringen, wenn Gott nicht eingreift und uns von unserer Sünde rettet. Das kann er aber nur mit unserer Einwilligung machen, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Betrachten wir Sünde als ein reines Gesetzesbruch, dann kann es schnell sein, dass wir Angst vor dem Richter bekommen, dass er uns bestraft, und wollen nicht zu Gericht kommen. Aber wenn wir das Gericht richtig betrachten, ist das Gericht dazu da, dass es uns befreit, nicht dazu, dass es uns verurteilt. So ist der Arzt nicht dazu da, dass er uns bestraft, weil wir krank sind, sondern dass er uns von unserer Krankheit befreit. Aber wenn ich Sünde als selbstzerstörerische Krankheit wahrnehme, dann sollte ich keine Angst vor dem Arzt haben, der mich untersucht oder richtet und mir ein Heilmittel anbietet. Fragen wir uns, wie ging Jesus mit Sündern um? Hat er sie bestraft oder hat er sie geheilt? Hat er Heilung in ihr Leben gebracht? die Leprakranken, die Frau, die Ehebruch betrieben hat, oder die Zöllner. Er kam in ihr Leben rein und verurteilte sie nicht, sondern heilte sie von ihrem Egoismus. Das ist unser großer Arzt. Deswegen nennen wir Jesus auch Heiland, weil er heilt. Ich denke, dass wir oft deswegen sündigen, weil wir viel zu wenig Angst vor der Sünde haben, weil wir ihre zerstörerische Art noch nicht voll begriffen haben und stattdessen Angst vor Gott entwickelt haben, der Einzige ist, der uns von unserer Sünde befreien kann. Ist doch kurios, oder? Wir haben eher Angst vor Gott, der uns von unserer Sünde befreien kann, als Angst vor der Sünde. Ich denke, wir würden viel weniger sündigen, wenn wir wirklich Todesangst vor der Sünde haben würden. Nicht, weil Gott uns deswegen bestraft, sondern weil Sünde uns, unseren Charakter, unsere Beziehungen und die Menschen um uns herum zerstört. Wir brauchen Heilung von unserer Sünde. Unsere Sünden zerstören unseren Charakter und das führt dazu, dass wir einen Charakter entwickeln, der für die neue Erde nicht tauglich ist. Ja, noch mehr, wir würden die neue Erde oder den Himmel und seine Prinzipien hassen, wenn wir unseren Charakter nicht von Gott verändern lassen. Wir wollen so oft sicherstellen, dass Gott uns nicht böse ist, wenn wir gesündigt haben, statt dass wir uns darum kümmern, dass Gott unsere Charakter heilt, der uns untauglich für den Himmel macht. Wie so oft arbeiten wir an der falschen Stelle. Wo wir gar nicht arbeiten brauchen, weil Gott uns schon längst vergeben hat. Was meinen wir, wenn wir beten, Gott vergib mir? Meistens wollen wir Gott damit überreden, keine schlechten Gefühle gegen uns zu haben. Aber wir sollten verstehen, dass Gott vergib mir eigentlich bedeutet, Gott heile mich, weil ich etwas getan habe, was mich selbst zerstört. So wie David betet, gib mir ein neues Herz. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass die Heilung Gott nur mit unserer Zustimmung erledigen kann. Hier ist unsere Einwilligung erforderlich. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, dass Gott nicht mehr böse auf uns ist, kann es dann sein, dass wir den eigentlichen wichtigen Schritt nicht tun. Wir geben all unsere Konzentration, also unsere Kraft darauf und wollen Gott klar machen, dass er nicht mehr böse auf uns ist. Wir kämpfen also im Gebet gegen Gott. Gott, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Nein, wir sollten mit Gott zusammenarbeiten, damit er uns heilt von unserer Sünde. Wir müssen nicht darum arbeiten, dass Gott nicht mehr böse auf uns ist. Wir müssen aber mit Gott zusammenarbeiten, dass er uns heilt von unserer Sünde. Ich denke, dass wir oft deshalb keinen Sieg über Sünde erringen, weil wir eher gegen Gott kämpfen, um ihn zu überzeugen, dass er nicht mehr wütend auf uns sein soll und dafür all unsere Kraft aufwenden, statt mit Gott zusammenzukämpfen, dass er uns von unserer Sünde heilt. Nun, ich glaube, es ist interessant und wichtig, dass diese falschen Vorstellungen von Vergebung auch damit zu tun haben, dass wir das Kreuz Jesu nicht immer richtig verstehen. Und deswegen will ich ein bisschen darauf eingehen, wie passiert Vergebung am Kreuz? Wie passiert Vergebung am Kreuz? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Bibel redet immer davon, dass Jesus gestorben ist, damit wir mit Gott versöhnt werden, nicht, dass Gott sich mit uns versöhnt. Und ihr denkt, na, das ist doch ein und dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Das eine ist Heidentum, das andere ist Christentum. Ich will einen Text dazu lesen. 2. Korinther 5, die Verse 18 und 19. 2. Korinther 5, die Verse 18 und 19, da sagt Paulus, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Verstehen wir den Unterschied? Das eine ist Christentum, das andere ist Heidentum. Manche missbrauchen das Kreuz und lehren, dass Gott Jesus am Kreuz getötet hat, damit er nicht mehr böse auf uns sein muss. Das ist eine Lehre aus dem Heidentum und sie ist erst im 11. Jahrhundert in das Christentum eingedrungen. Und die Christen haben es dann übernommen. Ellen White beschreibt im Leben Jesu ganz klar, dass Satan Jesus am Kreuz tötete und böse Menschen dazu beigetragen haben, dass Jesus stirbt. Und Paulus stellt ganz klar fest, dass Gott in Jesus am Kreuz war und mit dem Sohn mitlitt und nicht die Leiden des Sohnes hervorrief. Die Heiden, seht, wenn ihr die heidnischen Religionen euch anschaut, die Heiden brauchen immer ein Opfer, um ihre Götter zu besänftigen. Ja, die Götter sind immer so wütend und die Götter brauchen ein Opfer und wenn Blut fließt, aha, dann kann ich wieder ruhig sein. Aber das ist nicht unser Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Unser Gott, der Liebe ist, braucht kein Opfer, damit er nicht mehr zornig auf uns ist. Aber wir brauchen ein Opfer, damit wir geheilt werden. Die Änderung, die Jesu Tod bewirkt, war also keine Änderung bei Gott. Nicht Gott hatte ein Problem, sondern sein Tod kann eine Änderung in uns bewirken. Ellen White schreibt dazu im Besseren Weg, Seite 11, Doch Christus muss die Liebe des Vaters zu uns Menschen nicht erst durch sein Opfer wecken. Hier greift sie die falsche Vorstellung von Opfer an. Er musste ihn auch nicht gnädig stimmen, denn Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Der Vater liebt und vergibt uns also nicht deshalb, weil sein Sohn für uns starb. Nicht deshalb vergibt er uns. Vielmehr ist es gerade umgekehrt. Weil Gott uns liebt und vergeben hat, opferte er seinen Sohn für uns am Kreuz. In Christus überschüttet der Vater die sündige Welt mit seiner unendlichen Liebe. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen. Gott litt mit seinem Sohn, als Jesus im Garten Gethsemane Todesängste ausstand und am Kreuz den hohen Preis für unsere Erlösung bezahlte. Zitat Ende. Genauso wenig wie der Tod Jesu Liebe im Herzen Gottes weckt, weckt er auch nicht die Vergebung im Herzen Gottes. Das Kreuz ist ein Beweis dafür, dass Gott uns liebt und schon vergeben hat. Vor der Erschaffung der Welt hat er uns schon vergeben. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an. Und das, bevor Jesus starb. Matthäus 20, Vers 28 ist sehr interessant, weil Jesus beschreibt, was sein Tod macht, was sein Tod am Kreuz bewerkstelligen soll. Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um zu bedienen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also hier sagt Jesus, dass sein Leben ein Lösegeld ist. Nun, in welchem Kontext sprechen wir vom Lösegeld? Wir sprechen von Lösegeld im biblischen Kontext, wenn es um Sklavereigeld geht und ein Sklave gelöst wird aus seiner Sklaverei, oder im modernen Kontext bei Kidnapping. Da spricht man davon, dass man ein Lösegeld zahlt und den befreit, das Opfer befreit. Nun fragen wir uns, von was müssen wir erlöst werden? Für was ist Jesu Blut oder Jesu Leben eine Lösung? Hat Gott uns gefangen genommen? Sind wir gefangen genommen worden von Gott? Nein. Was hat uns denn gefangen genommen? Die Sünde hat uns gefangen genommen. Das heißt, Jesus zahlt, wenn wir von Bezahlen einer Schuld sprechen, zahlt er den Preis nicht an Gott. Denn nicht Gott hat uns gefangen genommen, er zahlt einen Preis an die Sünde. Jesus bezahlt den Preis für unsere Sünden am Kreuz, aber er bezahlt den Preis nicht an Gott. Nicht Gott hat uns in seinem Zorn gefangen genommen, sondern die Sünde. Und Jesus zahlt das Lösegeld für unsere Befreiung und Gott zahlt den Preis mit, weil Gott ist in Christus. Wir können es auch so sagen, Jesus entwickelt am Kreuz ein Antiserum gegen die Sünde. Seht, wenn Jesus nicht gekommen wäre, wir wären für immer verloren gewesen. Wieso? Weil es kein Heilmittel gab für die Sünde. Versteht ihr? Jesus schafft in seinem Tod und in seiner Auferstehung, die frühen Christen reden immer davon, dass wir den Tod Jesu von der Auferstehung Jesu nicht trennen dürfen. Jesus schafft durch seinen Tod und seine Auferstehung ein Heilmittel gegen die Sünde. Und dieses Heilmittel bietet er jedem Todkranken an. Und wir werden gleich sehen, was Ellen White dazu sagt, nämlich Ellen White beschreibt genau dasselbe. Jesus musste also nicht sterben, damit Gott nicht mehr zornig auf uns ist, aber Jesus musste sehr wohl sterben, um uns zu heilen. Das heißt, dass das Kreuz uns vergibt im Sinne von Aphiemai, also im Sinne von Heilung des Täters, aber nicht im Sinne von Charisomai, also dass Gott nicht mehr wütend auf uns ist. Das Kreuz kann uns heilen von unserer Sünde, aber Gott war nie wütend auf uns, weil er Liebe ist. Es geht hier also nicht um einen rechtlichen Akt, sondern um eine reelle Änderung, die wir erfahren können, um von unserer Sünde geheilt zu werden. Und weil uns Gott Freiheit gegeben hat, wird er diese Heilung nur bei dem bewirken, der diesem Prozess der Heilung zustimmt. Er ist also ein Arzt, der das Gegengift für die Sünde am Kreuz erwirkt hat und es jedem anbieten kann. Und jetzt lese ich von Ellen White im Leben Jesu, Seite 764, oder es ist das Kapitel 79, das ist sehr wichtig, wenn wir den Tod Jesu richtig verstehen wollen. Da schreibt sie, das Gesetz fordert Gerechtigkeit, ein gerechtes Leben, einen vollkommenen Charakter. Der Mensch kann dies nicht erfüllen, er kann die Anforderung des göttlichen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch auf der Erde kam, führte ein heiliges Leben und entwickelte einen vollkommenen Charakter. Jesus entwickelte am Kreuz einen vollkommenen Charakter. Und jetzt bitte beachtet, er bietet diese Möglichkeit, er bietet diesen Charakter jedem an, der sie für sich in Anspruch nehmen will. Sein Leben bürgt für das Leben des Menschen. So erfahren sie durch die Langmut Gottes Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünden. Mehr noch, Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften Gottes. Er formt den menschlichen Charakter nach himmlischem Vorbild und verleiht ihm geistliche Kraft und Schönheit. Das ist es, was Jesu Kreuzestod für uns bewirken kann. Eine tatsächliche Änderung in unserem Charakter. Jesus will uns von unserer Sünde befreien, die uns vernichtet, nicht vom Zorn eines wütenden Gottes. Und ich möchte hier ein bisschen einen Gegensatz machen. Sicherlich, es gibt ein paar Texte in der Bibel, wo wir so verstehen können, Gott ist Richter und es geht um Gericht und so weiter. Aber die Hebräer haben Gericht ganz anders verstanden. Gericht ging eher um Befreiung als um Bestrafung. Aber in unserem heutigen juristischen Kontext, juristisch von Jura, kommt aus dem römischen Gesetz. In unserem gesetzlichen Verständnis von Recht, was aus dem römischen Reich kommt, geht es in einem Gerichtssaal immer um Strafe. Wer wird bestraft? Man nennt es auch strafende Gerechtigkeit. Gerechtigkeit passiert, wenn der Übeltäter bestraft wurde. Und die Frage in so einem Gerichtssaal von heute ist, wer ist schuld und wer muss bestraft werden? Darum geht es im Gericht. Wer ist schuld, wer muss bestraft werden? Und es geht eigentlich um einen Wunsch von uns nach Rache. Aber stellen wir uns Jesu Erlösung als eine Arztpraxis vor. In einer Arztpraxis geschieht auch Gerechtigkeit, aber keine strafende Gerechtigkeit, sondern eine wiederherstellende Gerechtigkeit. Es wird wiederhergestellt, das, was zerstört wurde. In einer Arztpraxis werden eher die Fragen gestellt, wie kann der Mensch geheilt werden? Was ist nötig, damit der Mensch geheilt wird? Und es geht eher darum, was wir Menschen brauchen. Und ich würde vorschlagen, dass es besser ist, wenn wir Jesu Kreuz so verstehen müssen, dass es eine Arztpraxis ist und kein Gerichtssaal. Oder wenn dann Gerichtssaal, dann im jüdischen Verständnis, und zwar, dass Recht gesprochen wird, dass die Sachen zurechtgerückt werden. Nicht unbedingt, dass jemand bestraft wird. Jesus erlöst uns nicht vom Gottes Zorn. Jesus verändert durch sein Opfer nicht Gottes Einstellung uns gegenüber. Weil das würde bedeuten, dass Jesu Opfer Gott verändert. Aber Gott ist unveränderlich. Es kann also nicht sein, dass Jesu Opfer Gottes Einstellung uns gegenüber verändert hat, weil Gott ist unveränderlich. Nein, Jesu Opfer will etwas in uns verändern. Denn beim Sündenfall ist nicht etwas in Gott kaputt gegangen, sondern in uns. Nun, wir sollten verstehen, es gibt einen Zorn Gottes. Oh ja, ich glaube an den Zorn Gottes. Aber Gottes Zorn ist nie gegen Menschen gerichtet, sondern gegen die Sünde. Seht ihr, je mehr Gott einen Menschen liebt, desto zorniger ist er auf alles, was diesen Menschen zerstört. Also wir können Gottes Zorn nicht von Gottes Liebe trennen. Je mehr Liebe Gott hat, desto mehr Zorn hat er auch. Aber desto mehr Liebe Gott für einen Menschen hat, desto mehr Zorn hat er für das, was den Menschen zerstört. Aber die Liebe Gottes und der Zorn Gottes ist nicht auf dasselbe gerichtet. Die Liebe Gottes ist auf uns Menschen gerichtet. Der Zorn Gottes ist auf alles das gerichtet, was uns zerstört. Deswegen können wir ruhig vom Zorn Gottes sprechen. Aber er trifft nicht uns Menschen, sondern das, was uns Menschen zerstört. So wie der Arzt nicht zornig ist auf den Patienten, sondern auf die Krankheit, die den Patienten knechtet und tötet. Und ich will, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, wenn Gott wirklich so vergibt, wenn er also kein Wut, kein Zorn auf uns hat, aber seine Vergebung tatsächlich in der Art ist, dass er alles dafür opfert, um diejenigen zu heilen, die sich an ihm versündigt haben, dann stellt sich doch die Frage, wie sollten wir denjenigen vergeben, der gegen uns gesündigt hat? Wie sollten wir vergeben? Wenn Gott uns wirklich ohne Bedingungen vergibt und nicht nur dabei stehen bleibt, sondern auch noch weitergeht und uns von den Folgen der Sünde, die wir begangen haben, befreien will, wie sollten wir dann einander vergeben? Sollten wir sagen, ich werde dir nicht vergeben, bevor du nicht bekennst und bereust? Wenn wir wirklich glauben, dass wir gegen Gott gesündigt haben, aber dass Gott gnädig handelt, um uns von unserer Sünde und unserer Schuld zu befreien, sollten wir nicht genauso handeln und dem, der gegen uns gesündigt hat, Gnade erweisen, damit wir ihn von seiner Sünde befreien können? Nicht nur, dass wir nicht mehr zornig sind auf den, der uns geschadet hat, sondern dass wir versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten, um ihn zu heilen von den schlechten Konsequenzen seiner Sünde. Seht, das geht aber nur, wenn ich verstehe, dass der, der gegen mich gesündigt hat, nicht mein Feind ist. Derjenige, der gegen mich gesündigt hat, ist ein Opfer der Sünde. So wie auch ich ein Opfer der Sünde bin. Ich bin Sklave der Sünde, sagt Paulus. Dann sollten wir aber auch verstehen, dass wenn jemand mir etwas Schlechtes tut, er genauso Sklave der Sünde ist. Dann muss ich nicht zornig auf den Menschen sein, sondern ich kann zornig auf die Sünde sein. Weil sie hat ihn dazu getrieben, zu sündigen. Mein Mitmensch ist nicht mein Feind. Mein Mitmensch war nie mein Feind. Paulus sagt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht, wenn ein Mensch, der etwas Schlechtes getan hat, ist er nicht dein Feind. Du hast nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Das Problem liegt viel, viel tiefer. Ich kann mir nur vorstellen, wie eine Gemeinde ausschaut, die so vergibt, wie Gott vergibt. Die nicht nur loslässt von Zorn und Wut, sondern die sogar mitarbeitet, dass die, die einen geschädigt haben, befreit werden von der Sünde. Wäre das eine Gemeinschaft, in der ihr gerne leben wollt? Nun, das hat auch gewisse Kosten für uns. Weil wir dürfen uns nicht nur in unserem egoistischen Kreis drehen. Es geht darum, was mir Böses getan wurde und so weiter. Nein. Es geht darum, dass wir uns als Einheit verstehen und sehen, der andere wurde genauso geschädigt durch die Sünde wie ich. Und wie können wir gemeinsam arbeiten, um uns von der Sünde zu befreien? Von meinem Leben und in dem Leben des anderen. Und dass wir mithelfen, uns gegenseitig befreien von Sünde und nicht uns gegenseitig anklagen. Amen.